Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen.
Wir sind Bettina und Christian und wir nehmen euch wieder mit auf eine Tour durch Lübeck.
Ja, wir gehen mit euch diesmal auf eine Zeitreise und dabei lernen wir, jetzt kommt's auch, den Döner des Mittelalters kennen.
Wir machen eine Galerienexpedition und dann tanzen wir auch noch im Museum.
Ja, und wir haben für euch entdeckt, wo es große Patisseriekunst für alle gibt.
Und los geht's mit einem Soundbummel.
Ja, ihr wisst nicht, was das ist.
Na, dann kommt jetzt mal mit.
Lübeck hatte einen unverwechselbaren Sound. Es ist so eine ganz unverkennbare Melodie der Stadt.
Und sie klingt zu jeder Jahreszeit anders. Das werdet ihr merken, wenn ihr mit offenen Ohren durch Lübeck geht.
Ja, es ist eine ganz besondere Mischung, so eine Art Lübeck-Symphonie. Und wir gehen jetzt mit euch auf die Suche nach dem April-Lübeck-Soundtrack.
Genau. Wie klingt die Königin der Hanse im Frühling 2024? Und ihr könnt auch mitraten, wenn wir jetzt in der Stadt unterwegs sind und etwas Interessantes hören.
Lübeck ist ja eine Musikstadt und ganz typisch ist, wenn man die große Petersgrube runtergeht zur Obertrave und an der Musikhochschule vorbeikommt, da ist oft irgendein Fenster offen und die Studenten proben ihre Musikstücke und man hört die Musik bis auf die Straße. Ganz zauberhaft.
So, und jetzt lass uns doch noch mal ans Wasser runtergehen, die paar Meter zur Obertrave.
Und wisst ihr, was das hier sein könnte?
Und, seid ihr drauf gekommen, was es sein könnte? Das sind die Liebeschlösser, die an der Brücke über die Obertrave angebracht sind. Und wenn man die so richtig durchschüttelt, dann hört es sich so an.
Und hier ist immer was los, jedenfalls tagsüber an einem Nachmittag wie heute, mitten in der Woche. Hier gehen viele Lübeckerinnen und Lübecker durch und auch viele Besucherinnen und Besucher durch die breite Straße.
Und da wir nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt sind, gucken wir da jetzt auch mal rein.
Und so klingt die Rathaustür, wenn man sie öffnet.
Bisschen quietschen, hört man, könnte mal wieder geölt werden. Ja, das ist wie mit meinem Fahrrad, die Kette nach dem Winter. Da braucht man auch ein paar Tropfen Öl, damit sie wieder geschmeidig läuft.
Und auch das ist natürlich ein typisches Geräusch in der Stadt der Sieben Türme.
Und das waren die Glocken der St. Marienkirche mitten im Zentrum der Altstadt. Und ich finde es hier in Lübeck immer ganz spannend, wie sich innerhalb weniger Sekunden die Akustik verändern kann, wenn man nämlich einen der schmalen Gänge betritt, die oft in einem Hinterhof enden. Das machen wir jetzt. Wir stehen hier vor dem Handelsgang. So hört es sich davor an. Und jetzt gehen wir in den Gang hinein. Und ihr hört schon, das ist eine ganz andere Akustik. Viel dumpfer. Der Gang ist nicht sehr lang, nur ein paar Meter. Und jetzt stehen wir im Innenhof. Und hier ist schon wieder eine andere Akustik. So schnell kann sich die akustische Welt in Lübeck ändern. Faszinierend.
Und auch das ist ein typischer Sound hier in der Lübecker Altstadt. Fahrräder auf Kopfsteinpflaster. So, und wisst ihr, was das hier ist? Skateboard fährt durch die Höchststraße. Natürlich nicht das Skateboard alleine, sondern mit einem Skateboardfahrer.
Und wir sind jetzt in einer der charmanten Einkaufsmeilen hier in Lübeck. Dazu gehört die Hückstraße und so hört sie sich an. Ja, und aus der Luft gibt es immer mal ein paar Möwen, die die Hückstraße überfliegen. Ich bin ja immer wieder überrascht, wie viele Galerien es hier in der Lübecker Altstadt gibt. Und ich finde, es lohnt sich immer mal wieder, in die eine oder andere reinzuschauen.
Ja, lass uns das doch mal machen. Viele Galerien sind sehr unterschiedlich ausgerichtet und wir haben für euch drei ausgesucht, die so die ganze Bandbreite der Lübecker Galerien zeigen.
Und unser Streifzug, der beginnt jetzt in der Fleischhauerstraße 34 in der Galerie Arte Mani. Naja, mein Latein aus der Schule, das reicht gerade noch so dafür, das aufzuschlüsseln, was Arte Mani heißt. Also Arte Mani bedeutet so viel wie von der Hand gemachte Kunst.
Siehst du, das große Latinum war doch nicht ganz sinnlos. In der Galerie von Birgit Rotter bekommt man vor allen Dingen außergewöhnliches Glas und Keramik sehr individuell und kreativ gestaltet. Und da gehen wir jetzt rein. Moin!
Moin, Frau Rotter!
Hallo!
Frau Rotter, die Philosophie hier in dieser Galerie, was steckt dahinter?
Seitdem ich in Deutschland lebe, habe ich mich durch meinen Mann, durch das Rotterglas, für Manufakturen interessiert. Und ich fand, dass auf Märkten diese wunderschöne handgemachten Sachen nicht unbedingt das Forum hatten. Und ich finde, Arte Mani gibt das. Es macht es möglich, dass Leute sich vorstellen können, das bei sich zu Hause zu integrieren.
Also Sie liefern praktisch die Bühne, damit die handgemachte Kunst ganz groß rauskommt.
Genau so ist das, genau.
Und das sieht man hier auch überall in der Galerie, in Regalen und Vitrinen stehen ja hier sehr, sehr schöne Karaffen, Gläser, Vasen oder auch Schalen, Becher, Tassen und auch handgeschliffene farbige Gläser.
Und hier werden auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler ausgestellt. Wann passt denn eine Künstlerin oder ein Künstler zur Galerie? Was müssen die mitbringen?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie müssen das hauptberuflich machen. Es soll kein Hobby sein, nichts gegen Hobby, Keramiker oder sonst was. Aber wir möchten die Leute, die dieses Handwerk mit Leiden und Schaffen eine Bühne geben. Sie müssen leidenschaftlich sein. Und es muss eine Qualität haben, eine Schönheit und eine Brauchbarkeit, eine Funktion.
Also keine Kunst, die man sich einfach so ins Regal stellt, sondern auch Gläser, aus denen man nochmal trinkt.
Ja, ja, genau. Gläser, die man daraus trinkt oder auch Vasen, Dosen, wie auch immer.
Also ich stelle die ja immer gerne ins Regal, weil ich oft denke, oh, das wäre ja vielleicht zu schade, wenn da ein Sprung reingeht beim Abwaschen. Deswegen, ich benutze sie dann gar nicht so oft. Das sollte man aber nicht machen, oder?
Das finde ich sehr, sehr schade, denn am meisten werden sie sich ärgern, dass wenn sie mal den Schrank putzen und ein Glas kaputt geht, dass sie es nie benutzt haben.
Wir haben jetzt gesagt, der Schwerpunkt liegt auf Glas und Keramik, aber die nächste Ausstellung zum Beispiel, die Sie hier haben, das ist ja Malerei.
Das ist dann Malerei, genau. Wir versuchen 4 bis 6 Ausstellungen pro Jahr zu haben in verschiedenen Gewerken, um es kunterbunt zu machen. Und die Galerie wird jedes Mal umgestellt für diese Ausstellung.
Also eine sehr schöne Mischung hier in der Galerie Arte Mani. Ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall und mir fällt das richtig schwer, mich jetzt hier von den schönen Glasobjekten zu lösen. Aber wir gehen ja jetzt weiter auf unserem Streifzug.
Ja, das ist noch nicht das Ende unseres kleinen Galerienspaziergangs durch Lübeck und wir haben noch was mit euch vor.
Danke, Frau Rotter, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Sehr gerne und ich hoffe, dass Sie wieder Täter werden.
Ja.
Das ist sehr wahrscheinlich. Und unsere nächste Station ist die Galerie Kontrapost in der Balois vor 6 bis 8. Und da sind wir jetzt angekommen und stehen auch schon davor.
Das Gebäude, in dem sich die Galerie Kontrapost befindet, fällt wegen des originellen Glasbaus aus den 1960er Jahren sofort auf.
Ja, und geführt wird die Galerie von Anne von der Heide, die hier zeitgenössische Malerei und Skulpturen anbietet. Und da gehen wir jetzt mal rein.
Genau. Tür geht nach innen auf.
Ja.
Hallo.
Moin.
Moin. Guten Tag.
Wir sind Bettina und Christian und du musst Anne sein.
Ja, unglaublich, richtig.
Haben wir jetzt mal messerscharf kombiniert.
Ja. Moin, Anne. Einige der Skulpturen, die stammen ja von dir, also Anne von der Heide. Du bist ja Bildhauerin. Was für eine Art von Kunst finde ich denn bei dir hier in der Galerie?
Also neben meiner Kunst, die hauptsächlich Bronzen sind, Bronzeunikate und ein paar Steinarbeiten habe ich auch dabei. Das sind Alltäglichkeiten, die ich eigentlich modelliere. Ich kann hier wunderbar draußen in meiner Galerie beobachten, die Leute. Und da kommen ziemlich viele gute Ideen bei raus. Und natürlich auch ein paar Hunde, weil ich sehr gerne Hunde mag. Ansonsten habe ich Grafik, zeitgenössische Grafik und Malerei von befreundeten Künstlern, die ich seit 4 Jahren hier in der Galerie mit aufgenommen habe. Einer davon ist Wolf-Dieter Pfennig. Das ist ein Potsdamer Maler und Grafiker. Der war mein Professor an der Hochschule in Wismar. Dann habe ich hier noch Yolanda Capitello Hernandez. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen.
Das hört sich für mich perfekt an.
Ja, ich hoffe, er sieht das auch so. Das ist ein Kubaner, der in Havanna Malerei und Bühnenbild studiert hat und jetzt am Theater hier in Lübeck Bühnenbild malt und hier bei mir ausstellt. Und ein sehr begabter junger Mann. Und dann habe ich noch meinen ehemaligen Lehrer in der Bildhauerei, Guillermo Steinbrücken, der auch in Lübeck und in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet und auch seine Bronzen hier mit präsentiert.
Da ich auch ein sehr großer Hundefan bin, ja, sind mir sofort die Hundeplastiken aufgefallen, ja, die du im Schaufenster hast.
Ich bin bekannt als Hundetante in Lübeck. Also ich wurde schon auf der Straße angesprochen, wann die nächste Hundeplastik wieder kommt. Und neulich ist ja auch so eine Touristengruppe, so eine Führung vorbeigelaufen. Da blieb die Führerin tatsächlich stehen an der Scheibe und hat gesagt, und hier sehen Sie wunderbare Hundeplastiken. Das kann nur jemand modellieren, der selbst einen Hund hat. Muss ich leider sagen, nein, ich habe keinen Hund selbst. Ich hätte aber gerne,
ja,
einen.
Habe ich gerade gedacht, hier in der Galerie fehlt noch ein Hund.
Ja, da schlagen Sie meinem Mann vor, der wird sich bedanken.
Noch nie einen Hund gehabt tatsächlich?
Oder? Doch, ich hatte zwei Hunde, aber die sind schon ein bisschen länger tot.
Was haben denn die Künstlerinnen und Künstler, die hier in der Galerie zu sehen sind, vielleicht alle gemeinsam? Also stilistisch vielleicht, gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit?
Stilistisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Eigentlich unterscheiden sie sich ziemlich doll vom Stil. Gemeinsam ist, dass sie mit mir bekannt sind, mit mir befreundet sind, hoffe ich jedenfalls. Und dass ich sie einfach gut kenne und ihre Kunst sehr schätze. Und ich hoffe, dass es eben eine Bereicherung ist, so vielfältig und vor allen Dingen unterschiedliche Stile und Kunstrichtungen hier ausstellen zu können. Also das ist für jeden, was dabei ist.
Ja, schaut einfach mal rein in die Galerie Kontrapost. Anni, du freust dich ja, wenn Leute reinkommen und neugierig sind und,
ja,
fragen.
Ich beiße nicht, kann ich nur sagen. Ich rede gerne über die Kunst. Wer Fragen hat, soll gerne reinkommen. Ich weiß, dass die Hemmschwelle, eine Galerie zu betreten, sehr hoch ist, aber die muss man hier überhaupt nicht haben. Man muss sich nicht mit Kunst auskennen, man muss Kunst einfach nur mögen und kaufen.
Ja, es gibt große Kunstwerke, kleine Kunstwerke und es gibt sogar Postkarten. Und auf einer ist sogar Thomas Mann als Kunstwerk abgebildet. Ja. Wer hat das gemacht?
Das ist auch von Wolf-Dieter Pfennig. Das ist der Potsdamer Maler und Grafiker, den ich hier ausstelle.
Die Galerie Kontrapost. Schaut einfach mal rein. Anne freut sich.
Wir haben euch Galerienvielfalt versprochen und die bekommt ihr ja auch bei uns. Und deshalb geht es jetzt weiter und zwar in die Straße Tünkenhagen 32. Denn da befindet sich die Galerie mit dem schönen Namen Galerie für eine Nacht.
Und die wird betrieben von der Künstlerin Gabi Banno. Lass uns doch mal reingehen. Moin Gabi.
Ja, hallo.
Ich tauche ja hier immer ein in eine ganz andere Welt bei dir. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier früher in den Räumen ein alter Krämerladen war, der von deinen Großeltern. Und du bist ja hier auch quasi so ein bisschen aufgewachsen in dem Krämerladen.
Ja, also ich bin hier die älteste Enkeltochter in Lübeck gewesen. Und ich wohnte nur 2 Straßen weiter und durfte eben als Älteste ab und zu hin und helfen. Und das fand ich ganz spannend, in so einem echten Laden eben zu verkaufen. Oder ich habe die Regale aufgefüllt. Nee, und als meine Oma dann gestorben ist, war das Haus lange vermietet an Studenten. Und ich war froh, dass der Laden noch so also eigentlich erhalten ist, wie er früher war.
Und ich finde auch super, dass du ja die alten Regale aus dem Krämerladen gelassen hast und auch den Tresen.
Bewusst, ja.
Und das trägt sehr zur Atmosphäre bei, der Galerie.
Ja, genau. Die kann man künstlich eigentlich nicht herstellen. Das ist anders als shabby chic.
Sag ich mal so. Absolut.
Total. Man kann hier deine Bilder kaufen, aber auch viele andere Dinge wie Secondhand-Möbel oder Secondhand-Kleidung. Und das Besondere an der Galerie für eine Nacht ist, es gibt hier Kaffee und Kuchen. Und es riecht schon so ganz lecker, wenn man hier reinkommt. Gabi, was ist heute der Kuchen des Tages?
Ich habe zwei Sorten, einmal Käsetorte und einmal Schokotart. Die Käsetorte hat schon meine Oma damals gebacken. Ich nehme einfach weniger Zucker.
Das ist gut. Gabi, du malst ja auch. Du bist Künstlerin. Das gibt ja ein Bild hier in der Galerie, das von dir hängt, das dir besonders am Herzen liegt. Magst du mal sagen, was dir da durch den Kopf ging, als du das gemalt hast?
Ja, das hing letztes Jahr in der Jahresschau Lübecker Künstler. Da war ich auch stolz drauf. Und wollen wir mal ein bisschen vors Bild gehen?
Ja, dann können wir nämlich noch mal erzählen, was man darauf sieht. Auf dem Bild sieht man ja eine Frau in Jeans mit High Heels. Die liegt auf einem Bett, auf einer Matratze eigentlich und in einem ziemlich unaufgeräumten Zimmer.
Ja, in so einem künstlerischen Chaos oder so ähnlich, ne?
Ja, und vielleicht, weil ich selber Künstlerin bin und gerne Musik höre. Also es ist so ein nach einem Schwarz-Weiß-Foto gearbeitet, aus den 70ern vermute ich mal. Das ist eine Musikerin und ich fand dieses Chaos so nett, einfach wie sie da so liegt auf ihrem Bett. Die hatte nur ein Zimmer, Hauptsache ein Bett und wichtig war die Gitarre, die da rumliegt. Also das ist so Leben pur und das, da hatte ich Lust und Spaß dran, das umzusetzen in Farbe dann.
Würdest du das dann auch verkaufen, wenn jemand reinkommt und das haben will?
Ja klar, also ich lebe ja vom Verkauf meiner Kunst. Also ich bin hauptsächlich Künstlerin, dann restauriere ich auch Bilder, was viele auch nicht wissen, und mache eben den Laden. Ich habe so drei verschiedene Jobs sozusagen.
Es ist immer wieder schön, hier zu sein, Gabi. Und wir hoffen, dass du noch ganz lange das hier so weiter betreibst.
Das hoffe ich auch.
Also ihr seht, die Vielfalt hier an Galerien in Lübeck ist unglaublich. Und ich weiß es nicht genau, es hat auch bisher noch keiner untersucht, aber ich behaupte jetzt mal, dass Lübeck in Deutschland oder vielleicht sogar auf der Welt eine der höchsten Galeriendichte pro Quadratmeter hat. Was meinst du, Bettina?
Das könnte sein, aber es passt auch so gut zu Lübeck. Das ist hier so die Atmosphäre und ich glaube, es macht einfach Spaß, hier eine Galerie aufzumachen, oder Gabi?
Ja, man muss ja auch irgendwie die Kunst an die Leute bringen. Und ich habe damals die Idee gehabt, wenn man hier gemütlich beim guten Kaffee sitzt und ein Stück Kuchen isst, dann guckt man automatisch sich die Kunst auch an und setzt sich da mehr mit auseinander.
Du meinst, wer Kuchen isst, der kauft auch Bilder.
Kann passieren, ist auch schon passiert. Ja.
Sehr schön.
Man kann sich eher verlieben, nein.
Das stimmt, ja. Liebe geht durch den Magen. Also macht es wie wir. Bummelt ihr mal durch Lübeck, guckt euch die Galerien an und vor allen Dingen, ich weiß, ich kenne es auch von früher, man hat die Galerie-Schwellenangst. Man denkt, man geht man da rein, muss man dann sofort was kaufen.
Macht es einfach.
Kommt einfach rein, guckt es euch an und verliebt euch in irgendwas, dann kauft ihr es natürlich auch. Aber ihr müsst ja auch nichts kaufen. Man kann ja auch einfach wieder rausgehen.
Ja. Einfach nur gucken. Ja. Kein Problem.
Und dann, man hat hier gute Gespräche und das macht wirklich Spaß.
Ja, man lernt immer wieder tolle Leute kennen in Lübeck. Ihr wisst es ja, wir sind ja hier in Lübeck auch immer auf der Suche nach interessanter Esskultur, also nach dem Außergewöhnlichen.
Ja, und das haben wir wieder gefunden. Für euch natürlich die kongeniale Vereinigung von Konditorei, Tradition und Moderne.
Ja, die Utter Konditoreibar in der Fleischauer Straße 62 und neuerdings auch 59. Es gibt nämlich mittlerweile zwei Läden. Einmal die Konditoreibar und dann schräg gegenüber gleich die Backstube, in der man aber auch sitzen und frühstücken und Kuchen essen und alles machen kann, was dazugehört.
Ja, und da sind wir jetzt in der Backstube gelandet mit dem Menschen, der sich das hier alles ausgedacht hat.
Dem Betreiber des Utter, den Konditor und Patissier
Orell Utter. Schön, dass wir hier sein dürfen, Orell.
Ja, moin. Schön, dass ihr da seid.
Ja. Wir sind hier, wo die Magie gewissermaßen entsteht, ne? Wo alles hier gezaubert wird.
Das Besondere hier ist, es erinnert nichts an ein plüschiges Café. Hier ist alles modern und stylisch eingerichtet mit viel Holz, Metall und Beton. Und trotzdem gibt es dann hier traditionell hochwertig hergestellte Kuchen. Also optisch ist es schon so ein bisschen Coffeeshop, aber das, was ihr hier bekommt, das ist hochwertige Konditorei-Kunst, sage ich jetzt mal.
Ja, High-End-Schlemmer süß waren.
So könnte man es auch sagen.
Aurel, was ist denn dein aufwendigstes Konditoreikunstwerk, das du hier verkaufst?
Ja, ich denke, das Johannisbeer- und Maracuja-Törtchen. Beide mit einem flüssigen Kern. Das heißt, wir machen erst eine Mousse au Chocolat, die stellen wir ganz klassisch her. Und wenn ich hier nochmal reinkrätschen darf, also klassisch im Sinne der Herstellungsweise, nicht im Sinne der Optik. Also ihr findet hier keine Sahne-Rosetten der 70er Jahre, sondern es ist schon optisch moderne und ansprechende Produkte.
Aber du stellst es eben sehr aufwendig her, nach typischer Konditoreikunst.
Genau, also wir arbeiten sehr, also diesbezüglich sehr klassisch. Also wir stellen die Mousse au Chocolat ganz klassisch her. Wir ziehen das Ei zur Rose ab, also auf 85 Grad. Machen uns da wirklich viel Mühe und da sind wir wirklich alte Schule. Und da ist es, glaube ich, auch sinnvoll, alte Schule beizubehalten.
Also diese Kombination aus Tradition und Moderne. Wenn ich jetzt backe, dann hau ich da einfach, sage ich jetzt mal so, das Mehl irgendwann zum Teig dazu, wenn ich da so einen Rührteig mache. Du machst es ja teilweise, dass du das Mehl dreimal siebst. Warum machst du dir diese Mühe?
Ja, genau. Also man könnte meinen, es reicht ja auch einmal. Und ich glaube, viele machen es auch einmal. Aber ich habe es eben so gelernt. Und ich finde es eigentlich auch schön, die Tradition beizubewahren. Und schlussendlich kriegt man einfach mehr Luft unter. Also je öfter man das Mehl lockert, desto mehr Luft ist drin, desto luftiger wird mein Boden nachher. Also keiner will einen trockenen, festen Boden haben. Und je mehr Luft wir einarbeiten, desto besser ist es.
Also das 3x7, das schmeckt man dann durchaus in der Lockerheit des Kuchens oder Törtchens.
Ja, und da ist auch einfach ein bisschen Konditorenehre dabei.
Okay. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich komme hier gar nicht mehr zu Wort. Und es liegt natürlich daran, dass Bettina auch total begeisterte Bäckerin ist. Ne? Und die ist hier richtig on fire.
Einmal, zweimal im Jahr.
Ja, genau. Wenn Bettina stellt sie in eine Backstube, genau, und dann geht sie ab wie eine Rakete. Wir haben es ja schon gesagt, wir stehen hier mitten in der Backstube. Und um uns herum stehen auch so, schon so kleine Bleche mit so Törtchen, oder beziehungsweise Törtchen, die mal Törtchen werden. Wir haben auch Kekse gesehen und andere Sachen. Und es riecht vor allen Dingen auch ganz toll hier.
Aurel, die Frage jetzt, was können wir dir helfen, wenn wir schon mal hier rumstehen?
Bettina will unbedingt irgendwas machen.
Ja, Hilfe ist immer gefragt in der Backstube. Wir haben genug zu tun. Ich würde gerne auch die Maracuja-Törtchen vorbereiten, über die ich gerade schon erzählt habe. Dann zieht ihr das auch direkt.
Das ist auch eine besondere Ehre, weil das ist bestimmt so eine Art Geheimrezept, ja? Und jetzt dürfen wir ja zugucken, wie die gemacht werden.
Genau. Und wenn man dann in das Törtchen reinpiekst nachher am Ende, dann läuft dann eben die Maracuja-Soße über den Teller.
Wow.
So, die hast du jetzt ja schon soweit fertig gemacht. Wir glasieren die, heißt das, glaube ich, in der Fachsprache?
Ja, wir überziehen sie.
Ach, wir überziehen sie, genau. Okay.
Aber nah dran, ja. Nah dran.
Fast, Bettina, fast.
Okay. Finde ich immer schön, wenn wir was lernen im Podcast hier.
So, und jetzt stehen hier 8 Maracuja-Törtchen, beziehungsweise Rohlinge, sagt man wahrscheinlich, ne?
Ja, Rohlinge klingt ein bisschen böse, ne? Da denkt man an Backshop und
Antikamera. Also auf jeden Fall, sie sind noch nicht vollständige Maracuja-Törtchen, die werden ja erst noch Maracuja-Törtchen, ne?
Genau, sie sind im Wachstum.
So, und was soll ich jetzt machen, Aurel?
Genau, wir haben jetzt hier den Mirror Glaze überzogen. Das ist Schokolade, Glucose, Zucker, Fruchtmark, also in dem Fall Passionsfrucht oder Maracuja. Genau, den haben wir schon auf Temperatur gebracht. Das Ganze sieben wir jetzt noch einmal durch, weil wir haben so Luftbläschen oben. Deswegen geben wir es einmal langsam durch Sieb.
Das mache ich jetzt mal.
Das machst du sehr gut, Bettina. Sieht total professionell aus. Was sagst du, Aurel?
Bestens eingestellt.
So nach einem Jahr Bäckerlehrling kann man das dann, ne?
Was, hast du jetzt ein Jahr Bäckerlehre gemacht plötzlich? Oder gibt es irgendwas, was ich nicht weiß, Bettina?
Ja, ich müsste ja erst noch eine Lehre machen, glaube ich, bevor ich hier anfangen kann.
Genau, perfekt. So, jetzt haben wir hier noch ein, zwei Luftblasen, die brechen wir nochmal.
Das wird jetzt hin und her gerührt im Töpfchen.
Genau, so, und jetzt ist er schön glatt.
Ich sehe da eine große Karriere als Maracuja-Törtchenherstellerin.
So, ich versuche jetzt mal in der Mitte zu zielen. Und dann, damit es gleichmäßig am Rand rüberläuft.
Du kannst auch am Anfang einmal einen großen Schwung in die Mitte packen und dann machst du noch so eine Kurve außenrum.
Ah, okay.
Dann passt das eigentlich ganz gut.
So, und während Bettina hier mit dem Maracuja-Törtchen weitermacht, Aurel, es gibt ja eine Geschichte zu deiner Backkarriere und wir sind ja deiner Großmutter eigentlich sehr dankbar, dass sie dich gewissermaßen entdeckt hat, weil sie war ja die Erste, die an dich geglaubt hat. Ohne sie hättest du damit gar nicht angefangen, oder?
Ja, also ich glaube, dass meine Eltern auch an mich geglaubt haben. Aber der entscheidende Hinweis kam tatsächlich von meiner Omi. Ich hatte für mich und für meine Cousine den Geburtstagskuchen gebacken. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Und ich hatte eine sehr schwierige Berufsfindung. Also es war wirklich, ich habe viele Berufe ausprobiert und viel, viel überlegt, viele Praktikas gemacht und irgendwie konnte ich mir alles vorstellen und nichts.
Zum Beispiel, welche Praktika hast du da gemacht?
Als Architekt, als Landschaftsgärtner, als Drucker, als Mediengestalter und dann sagte meine Omi eben so beim Kaffee trinken, ja, werd doch Konditor. Und dann fing das an, in mir zu arbeiten. Und
was war denn das für ein Kuchen, in dem sie da ein Talent gesehen hat? Was hast du denn da gebacken?
Ach, das war einfach nur so ein Tassenkuchen mit Kakao und Sprudel, so ein Sprudelkuchen mit Nüssen. Und das musste man alles nur zusammenrühren. Ich habe das in die Google-Form gemacht, einmal ein bisschen Schokolade drüber und habe unsere Namen draufgeschrieben mit Zuckerschrift. Also schon sehr, sehr kindlich halt noch.
Ja, aber trotzdem hat seine Omi so sehr beeindruckt, dass sie gesagt hat, da kann ein Beruf draus werden.
Ja, wahrscheinlich hat sie auch die letzten 15 Jahre in Erinnerung gehabt, dass ich einfach viel in der Küche war und gerne zugeguckt habe, wie sie Hefezopf gemacht hat. Und genau, das hat das sicherlich auch eine Rolle mitgespielt. Und wir haben zu Hause auch immer gebacken, also mit meiner Mama. Und genau.
Ja, du kommst ja eigentlich aus Schwaben. Wie bist du in Lübeck gelandet, die kurze Version?
Die kurze Version, ja, ich habe mich deutschlandweit beworben. Und dann hatte das Redes nicht hier in Lübeck gesucht. Und dann dachte ich, auch Fünf-Sterne-Hotel ist doch gar nicht so schlecht. Da gehen wir mal hin. Und dann bin ich innerhalb von 3 Wochen dann hierher gezogen.
Wunderbar, wir freuen uns. Bettina ist inzwischen fertig mit den Törtchen.
Ich habe jetzt einfach eigenhändig nochmal, weil etwas von der Glasur über war, die doppelt glasiert. Machst du das auch? Nee, ne?
Ja, das kommt immer tatsächlich drauf an. Jetzt ist sie relativ flüssig, die Glasur, dann kann man das durchaus zweimal machen. Wenn sie ein bisschen kälter ist und dadurch auch dickflüssiger ist, dann reicht einmal. Genau, aber du machst das schon sehr, sehr gut, muss man sagen.
Der vordere, da ist auch noch so eine, ja, ich nenne es mal, nackte Stelle.
Ja, okay. Ihr seid auch sehr kritisch.
Nee, die sollen ja nachher noch verkauft werden, Bettina. Das sind die Kunden, die dann ja auch irgendwie so ein richtiges Maracuja-Törtchen haben wollen.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Was ist das mit dir und dem Backen? Du bist da ja mit ganz viel Leidenschaft dabei. Wenn du da so jetzt diese Törtchen machst, wie würdest du das beschreiben? Was geht da so in dir vor?
Oh, gute Frage. Ja, also Leidenschaft trifft es schon. Also natürlich ist es Arbeit und abends ist man auch K.O., das ist gar keine Frage, ne? Aber es ist schon einfach schön. Ich hatte gerade 2 Praktikanten noch da und dann habe ich einfach auch wieder gesagt, es ist nicht schön, abends zu sehen, was man den Tag über gemacht hat. Wir hatten 12 Kuchen auf dem Tisch stehen und ich dachte einfach, es ist einfach toll, ne? Du siehst dein Endprodukt und durch die offene Backstube sehen wir hier halt auch den Genießer, der das Endprodukt auch verzehrt. Und das ist immer wieder schön zu sehen, wie die Leute unsere Produkte dann genießen. Und ja, das gibt immer wieder Energie.
Mhm. Ist es auch so eine Art Backmeditation? Wie würdest du das beschreiben?
Nee.
Ich wollte den esoterischen Gedanken reinbringen.
Ich glaube, für Meditation ist hier gar keine Zeit. Aber wirklich das Besondere, das muss man auch nochmal sagen, wenn man hier sitzt im Café in der Fleischhauer Straße 59, man kann ja wirklich in die Backstube gucken und sehen, wie ihr hier hantiert und macht und was rauskommt aus dem Ofen. Das ist toll.
Genau, das ist auch die Idee von Anfang an gewesen, dass man uns eben beobachten kann und wir machen hier auch kein Showbacken oder so, wir arbeiten hier einfach und das sieht man auch manchmal, also manchmal geht was daneben oder man sieht wirklich, wie gearbeitet wird und es ist am Ende halt eben keine Meditation, sondern es ist das Arbeiten.
Das nächste wäre dann Back-Yoga. Ne? Das herabschauende Maracuja-Törtchen oder irgendwie sowas. Man kann bei euch aber nicht nur Kuchen essen, man kann bei euch auch frühstücken. Und wenn man sagt, ich möchte was Herzhaftes, gibt es das auch. Und ihr habt jeden Tag bis 18 Uhr geöffnet, habe ich das richtig gesehen?
Genau.
Das hat total Spaß gemacht. Und dafür auch wirklich interessant, hier mal in der Backstube zu gucken, wie ein inspirierter Profi, ein Meister seines Fachs, das hier macht.
Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ich spontan Besuch bekomme, dann zum Kaffee und noch schnell was zaubern will, kuchenmäßig, was ist lecker und geht schnell, Aurel?
Ja, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Wir machen neuerdings einen spanischen Mandelkuchen, der ist auch sehr beliebt, der ist saftig, aber es sind 2 bzw. 3 Zutaten. Eigentlich nur Eier, Zucker und Mandeln. Die Eier trennen, beides getrennt aufschlagen, also Eiweiß aufschlagen, Eigelb aufschlagen, mit Zucker zusammen, unterheben, Mandeln unterheben, ab in den Ofen.
Wie lange bin ich da ungefähr dann insgesamt dabei?
10 Minuten vielleicht.
Oh, plus Backzeit. Ne? Plus, und Backzeit, wie lange ist die?
Je nach Blechgröße dann vielleicht irgendwie 15 bis 20 Minuten. Vielleicht auch 25.
So. Okay, also das ist eine Stunde vorher, kündigt sich jemand an, Besuch und ich kriege dann noch einen Kuchen gezaubert. Super, vielen Dank.
Genau. Du musst eigentlich nur Eier zu Hause haben. Eier und Mandeln. Mandeln brauchst du auch.
Ja.
Okay, jetzt du weißt, was du zu tun hast, ne? Ich habe heute Abend irgendwie noch Appetit auf Mandelkuchen.
Mal gucken. Es hat ganz viel Spaß hier gemacht. Sehr, sehr schön, Aurel. Vielen Dank.
Aurel, wir sagen au revoir.
Schön, dass ihr da wart. Danke.
Wie man in Lübeck hier so sagt, ne?
Ach, schön.
Und ihr werdet jetzt Zeuge eines Ereignisses, das wir so noch nie erlebt haben und wahrscheinlich auch nie wieder erleben werden. Im Günter-Grass-Haus in der Glockengießerstraße 21 wird gerade eine Drehbühne aufgebaut. Ihr könnt es im Hintergrund hören. Und sie ist Teil einer neuen Sonderausstellung, die Grass Tanzbar heißt, die ihr hier noch bis zum 5. Januar 2025 sehen könnt.
Und der Titel ist ein Wortspiel, denn zum einen geht es hier um das Thema Gras und Tanz. Aber es gibt hier tatsächlich auch eine Tanzbar, die ist gerade im Entstehen. Also eine Bar, an der es Getränke gibt, in der man sich austauschen kann, in der aber auch getanzt werden darf. Und die Drehbühne, auf der wir jetzt stehen, die ist Teil dieser Tanzbar.
Genau.
Ja, und dreht sich.
So wie es sich für eine ordentliche Drehbühne gehört. So, und wir wollen jetzt diese Drehbühne schon mal ausprobieren.
Herr Weller, der Museumstechniker, der hat den Knopf angedreht. Herr Weller, kommen Sie doch mal zu uns mit auf die Bühne.
Also die Bühne dreht sich. Also das ist ja schon mal ganz gut, ne?
Dreht sich sehr gut. Und auf der Bühne kommt noch ein Tresen drauf. Und es ist ein wahnsinniges Gefühl auch. Wie in der Disco ist es auch. Und durch die Disco-Kugel, die nach oben angestrahlt werden, hat man so ein Disco-Feeling. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz schöne Geschichte auch für die Jüngeren letztendlich, die dann auch Spaß haben.
Ich glaube, hier hat jeder Spaß. Also die Ausstellung ist zum Teil schon fertig. Die Bühne, diese Drehbühne wird noch mit der Bar eingerichtet. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie sich das hier mal anfühlt. Weil man kann dann hier sitzen, einen Drink nehmen und ich kann die Ausstellung an mir vorbeiziehen lassen. Ich muss mich hier gar nicht durch den Raum bewegen, sondern sehe die gehängten Bilder, die Grafiken, die Texttafeln. Das ist eine schöne Idee.
Ja, normalerweise muss man sich ja selber zu den Texttafeln bewegen. Aber, und sie sind auch so groß geschrieben, dass man sie hier von der Bar aus auch ganz gemütlich lesen kann. Aber Herr Weller, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt zwei Aperol Spritz schon getrunken habe und die Welt dreht sich eh schon so ein bisschen und dann dreht sich die Bühne auch noch? Was passiert denn dann?
Das kommt immer darauf an, ob man ein geübter Trinker ist.
Alles klar.
Okay, das kann man ja auch noch werden.
Ja, und jetzt müssen wir mal mit dem Mann sprechen, der sich das hier alles ausgedacht hat.
Herr Weller, gutes Gelingen beim Aufbau noch.
Die Themen Günter Grass und Tanz, die bringt man jetzt spontan nicht unbedingt sofort zusammen, wenn man sich mit Grass noch nicht intensiver beschäftigt hat. Literarisches Schwergewicht und leichtfüßiger Tanz. Aber in dieser Ausstellung werdet ihr, was das angeht, eine Überraschung erleben.
Das Thema Tanz und Tanzen ist nämlich ein immer wiederkehrendes Thema in seinem Werk. Und das weiß niemand besser als der Mitkurator der Ausstellung und Leiter des Günter Grass-Hauses, Dr. Jörg Philipp Thomser. Moin, Herr Thomser.
Moin.
Günter Grass hat seine Leidenschaft für das Tanzen ja schon sehr früh entdeckt, als 13-Jähriger. Was hat ihm das bedeutet als Teenager?
Sehr viel. Es war Krieg und als Jugendlicher war Günter Grass sehr gefragt als Tänzer. Zum einen, weil die meisten Männer im Krieg waren oder vermisst oder auch getötet oder einfach im Einsatz. Und Günter Grass war eben in Danzig als junger Mensch verblieben. Und viele Soldatenwitwen, wie er schrieb, oder auch andere Frauen haben ihn dann als Tanzpartner gewählt. Und das waren auch seine ersten, im wahrsten Sinne des Wortes, Berührungspunkte mit Frauen, mit dem weiblichen Geschlecht. Und das war natürlich für jemanden in der Pubertät was ganz Besonderes.
Also auf jeden Fall auch eine erotische Komponente so ein bisschen.
Ich war nicht dabei, aber ganz sicher, ja.
Ja, wir können das nicht mehr nachprüfen, aber es wird wohl so gewesen sein.
Ich stell's mir so vor.
Das Thema Tanzen wird dann später ein Motiv, das immer wieder in seinen literarischen Arbeiten, aber auch in seinen Skulpturen oder Zeichnungen zum Thema wird. In Mein Jahrhundert schreibt er im Kapitel 1995 sogar ein ganzes Kapitel über die Love Parade. Es ist bestimmt auch die Freiheit beim Tanzen, die ihn fasziniert, vermute ich mal. Wofür steht der Tanz in Grass' künstlerischer Arbeit?
Das kann man gar nicht so leicht beantworten. Deshalb zeigen wir auch diese Ausstellung, weil es einfach ein umfassendes Thema hat, sowohl in seinem literarischen Werk ist, als auch in seinem bildkünstlerischen Schaffen. Und wir können auch nur einen kleinen Teil seiner Begeisterung für den Tanz hier präsentieren. Es ist interessant, dass es wirklich ein Lebensthema ist, eine Klammer. Man kann fast sein ganzes Leben und sein Werk als eine Art Tanzmärchen erzählen, denn der Tanz taucht in fast jedem Buch auf und wird immer variiert, auch in Plastiken oder in Grafiken, in Texten. Und die Bedeutung des Tanzes ist, glaube ich, für ihn gar nicht so auf einen Nenner zu bringen. Aber ein Beispiel vielleicht als Pars pro Toto, der Oskar Matzerath aus der Blechtrommel, die Hauptfigur, bringt die Nazis aus dem Takt, indem er unter einer Tribüne seine Trommel schlägt, und zwar zu einem Walzerrhythmus, später zu einem Charleston, und die Marschmusik der Nazis stört. Und das zeigt, wie aktuell das Werk ist, denn das wollen wir natürlich auch, die Nazis aus dem Takt bringen, und andererseits, dass es nicht nur ums Tanzen geht, um des Tanzens willen, sondern immer auch eine andere Ebene, hier eine politische, hinzukommt bei ihm.
Tanz ist eine ganz sinnliche Angelegenheit und deswegen könnt ihr Tanz und Gras hier in der Ausstellung auch ganz sinnlich erleben. Es gibt Medienstationen und Soundduschen. Was kann ich denn in diesen Soundduschen hören?
Das ist eine ganz besondere, denn sie hören mit dem ganzen Körper, nicht nur mit den Ohren, sondern das ist ein besonderes physikalisches Verfahren, dass man die Musik, die da gespielt wird, über den Körperschall absorbiert wird. Und da hört man Don't Fence Me In, ein zentraler Song, den Gras geliebt hat, vor allen Dingen in der Nachkriegszeit. Das war ein Lebensgefühl, das er da beschrieben hat. Und es gibt noch andere Medienstationen, wo man natürlich Interviews von Günter Grass übers Tanzen oder ihn selber in Aktion tanzend auch sehen kann.
Spannend, also mit dem ganzen Körper die Texte erleben, habe ich so auch noch nie gemacht.
Ja, ein sinnliches Erlebnis dann. Günter Grass hörte ja gerne Jazz und er hatte auch einen Song, der eine große Bedeutung für ihn hatte. Sie haben ihn eben schon erwähnt, Don't Fence Me In von Cole Porter, und in den hören wir jetzt kurz rein.
Oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in.
Ja, das ist die Version von Bing Crosby und den Andrew Sisters. Es gibt unzählige Versionen. Ich habe das Gefühl, manchmal alle haben diesen Song gesungen. Aber das war Bing Crosby.
Ist ja auch ein besonders schöner. Don't fence me in, wörtlich übersetzt heißt es ja, zäune mich nicht ein. Warum war für Günter Grass dieser Song so wichtig?
Weil er das Lebensgefühl einer ganzen Generation ausdrückte. Günter Grass musste ja als Jugendlicher in den Krieg ziehen. Er war Soldat und viele seiner Altersgenossen wollten nach dem Krieg nie wieder stramm stehen, nie wieder in Reihe und Glied marschieren müssen. Und Günter Grass hat ja dann diese Figur geschaffen des Oskar Matzerath, also der wirklich ausbricht aus diesen starren Regeln. Und gleichzeitig wollten eben die Altersgenossen von Günter Grass sich orientieren an dem amerikanischen Way of Life. Und das hat dieser Song Don't Fence Me In ausgedrückt, nämlich Freiheit nach dieser ganzen Nazi-Zeit, die Grass ertragen musste und verarbeiten musste. Er hat selber auch zugegeben, dass das erstmal Verdrängung war, dass er die Kriegserlebnisse auch tanzend hinter sich lassen musste und erst danach die Verarbeitung des Geschehenen einsetzte.
Er ist ja sein Leben lang ein begeisterter Tänzer gewesen. Das sieht man auch auf einigen Fotos, die ausgestellt sind.
Das sind übrigens tolle Fotos. Also sehr junge Günter Grass, also so richtig in Bewegung. Und da steht ja auch, er war tanzsüchtig. Ne?
Ja, sehr sinnlich, finde ich. Tanz hat ja oft auch eine politische Bedeutung. Geht die jetzt über die Ausstellung und Grass hinaus? Kann ich darüber was erfahren in der Ausstellung?
Ja, das war uns wichtig, dass wir uns nicht nur auf Grass konzentrieren, sondern auch zeigen, welche Bedeutung etwa das Tanzen in Ländern wie Afghanistan oder Iran hat. Nämlich eine ganz starke politische. Und das wird in einem Film vergegenwärtigt, der endet mit den Attentaten in Paris, im Bataclan 2015 und in Israel jetzt am 7. Oktober 2023. Das waren ja gezielt Tanzveranstaltungen, die die Terroristen zu Massakern werden ließen. Und Salman Rushdie wird zitiert, ein enger Freund auch unseres Hauses und von Günter Grass, der sagt, ein probates Mittel gegen Terror ist zu tanzen. Und das versuchen wir auch in diesem Film zu transportieren. Allerdings sollten wir uns doch nicht überheblich sein und denken, Mensch, die Taliban, die schränken die armen Menschen ein, die nicht tanzen dürfen. In Deutschland, ist noch gar nicht so lange her, waren während der Nazi-Zeit auch einige Tänze verboten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war so.
Ja, und die Swing-Jugend wurde verfolgt und ins Konzentrationslager interniert.
Richtig, und in der DDR wurden bestimmte Tänze auch diffamiert, die zu amerikanisch gewesen seien, und dann wurden sozialistische Tänze vorgeschlagen, über die die Jugend in der DDR häufig natürlich noch schmunzelte.
Tanz ist ja für viele auch ein Ausdruck von Freiheit, und der Sound der Diktatur hat nichts mit Freiheit zu tun.
Wir müssen natürlich nochmal wieder zurückkommen zur Tanzbar, die wir eben schon ausprobieren durften, netterweise. Danke an Weller, genau, das war super. Wie genau stellen Sie sich das vor, also was in der Bar dann passieren soll im Idealfall? Was wünschen Sie sich?
Wir wünschen uns, dass es ganz viele ungewöhnliche Begegnungen in dieser Bar gibt, denn wir wollen einen Ort schaffen, der so ähnlich ist, wie man ihn vielleicht von Flughäfen kennt oder von Dienstreisen, wenn man in einer anderen Stadt ist und an der Bar sitzt. Manchmal kommen da Begegnungen zustande. Man kommt mit denjenigen, die an der Bar sitzen, ins Gespräch, und so soll das bei uns sein. Und wir wollen dazu auch animieren, indem wir so kleine Bierdeckel extra gedruckt haben, die Impulse setzen, dass man Personen, die man nicht kennt, in der Ausstellung anspricht, ein paar Aufgaben mit denen durchgeht oder einen kleinen Fragebogen ausfüllt. Und das soll ein Ort der Begegnung sein, und fremde Menschen sollen miteinander in Kontakt kommen. Und das soll sich auch widerspiegeln letztendlich in der Ausstellung.
Vielleicht lernt man seinen zukünftigen Partner hier auch kennen in der Ausstellung. Wer weiß, könnte ja sein.
Mir gefällt das so gut dran, weil normalerweise Museen, man konsumiert da ja doch für sich allein. Und da findet oder soll bewusst ein Austausch dann stattfinden in der Bar.
Herr Thomas, worauf können wir uns freuen? Was passiert hier noch im Rahmen der Ausstellung?
Mein persönliches Highlight ist ein Poetry Slam, der findet Ende Mai statt, und zwar in Zusammenarbeit mit Slammerama. Thilo Strauß ist natürlich ein Urgestein des Poetry Slams, der ganz tolle Slammer auch organisiert hat, etwa Sebastian 23. Und das findet Open Air im Museumsgarten statt, sicherlich ein Höhepunkt im Rahmen des Begleitprogramms. Aber es gibt ja auch ganz viele Workshops für Kinder etwa und Jugendliche, dass man vor Ort auch hier tanzen kann, und ich freue mich natürlich hauptsächlich aufs Event dann im Rahmen des Hanse-Kulturfestivals am 8. Juni, wenn auf dem Rathausmarkt dann möglichst viele hundert Menschen mit uns zusammen tanzen.
Ja, wir drei sind auf jeden Fall dabei. Davon gehe ich jetzt mal aus, und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch auf der Webseite des Günter Grass Hauses, grass-haus.de.
Ja, lohnt sich immer mal wieder rauf zu gucken, weil im Laufe des Jahres gibt es ja verschiedene Veranstaltungen noch zum Programm.
So, wir können die Sache jetzt aber hier nicht beenden. Wir haben die ganze Zeit über Tanzen gesprochen. Da müssen wir ja irgendwie mal selber tanzen, Herr Thomsa, finde ich. Hier in der Tanzbar.
Ja, super Idee. Weil der Rhythmus der Musik, der aktiviert ja auch Hirnregionen, die auch für die Verarbeitung von Sprache verantwortlich sind. Und außerdem schüttet der Körper beim Tanzen die Glückshormone Dopamin und Endorphin aus. Das ist also eine Win-Win-Situation, wenn man tanzt. Und Sie dürfen sich jetzt einen Song aussuchen.
Zu dem wir jetzt gleich, wie Günter Grass gesagt hätte, wahrscheinlich abhotten, ja, oder sowas.
Hätte er das gesagt?
Naja, er hat ähnliche Begriffe verwendet in seiner Geschichte über die Love Parade und versucht, diese Jugendsprache eben zu treffen. Es ist unter uns nicht immer so ganz gelungen. Insofern hätte er vielleicht das wirklich gesagt. Aber im Ernst, wir suchen ja die Songs unserer Gäste, die ihnen was bedeuten, die möglichst stehen auch für ein Generationserlebnis, für ein Feeling, das man hatte als junger Mensch. Bei mir ist es ganz klar, Nirvana Smells Like Teen Spirit.
Okay, und dazu legen wir jetzt einmal los. 1, 2, 3. Also ich kann eigentlich nur sagen, dass wir alle drei sehr geschmeidig sind noch zu Nirvana. Fand ich jedenfalls, ja. Hatten Sie eigentlich lange Haare früher, Herr Thomsa?
Nie.
Also kein Grunge-Look, keine Karohemden, keine...
Ich hatte als Kind blonde Locken. Aber was wir natürlich suchen, ist, dass wir ganz viele Songs unserer Gäste hier in die Spotify-List aufnehmen und sich quasi die Vielschichtigkeit auch unseres Publikums dann in dieser Liste widerspiegelt und bestimmte Songs hier abrufbar sind, die für ein Generationsgefühl stehen.
Ja, ist ja auch eine sehr schöne Idee in der Ausstellung, dass ich dann mich musikalisch begleiten lassen kann. durch Tipps, die von anderen Gästen kommen. Und vielleicht treffe ich den ja dann in der Bar und man tauscht sich über die Musik aus.
Ja, und getanzt werden darf in der Bar auch, oder?
Unbedingt, auf dem Tresen, darunter, wo immer man möchte.
Sehr schön. Das müsst ihr euch dann alles selber angucken. Gras Tanzbar, ab April natürlich und dann das ganze Jahr lang zu sehen bis zum Januar 2025.
Habt viel Spaß.
Ihr wisst ja, wir sind ja immer so auf Erkundungstour hier auch unterwegs und diesmal sind wir unterwegs im Lübecker Domviertel und das liegt so grob gesagt im Südwesten der Altstadt von Lübeck.
Und das Charakteristische in diesem Viertel ist natürlich der Dom. Der überragt hier alles mit seinen zwei Türmen, die jeweils knapp 115 Meter hoch sind.
Ja, und dieses Domviertel, das wollen wir jetzt mal genauer erkunden, zusammen mit Herrn Süberkrüpp, der sich hier bestens auskennt. Moin, Herr Süberkrüpp.
Moin.
Ja, schön, dass Sie Zeit haben. Wir haben uns vor dem Hauptportal des Doms getroffen. Der ist im vergangenen Jahr 850 Jahre alt geworden. Begonnen wurde mit dem Bau im Jahr 1173. Herr Süberkrüpp, ist das auch das Jahr, in dem das Domviertel entstanden ist? Oder war diese Gegend auch schon vor dem Dombau besiedelt?
Nein, die war definitiv nicht besiedelt. Lübeck war da ja noch eine ganz junge Stadt. Mit der Grundsteinlegung des Domes etablierte sich hier auch ein Bischof. Der wurde vom Heinrich dem Löwen hierher geholt. Und damit in den folgenden Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entstand das Viertel.
Was hat denn das Domviertel damals von den anderen Vierteln hier in Lübeck unterschieden? Was war das Besondere?
Ja, hier herrschte die Kurie und nicht der Rat. Das heißt, das war exterritoriales Gebiet. Ich sag's mal etwas flapsig, wenn ein Gauner in der Stadt was angerichtet hatte und sich hierher flüchtete, dann war der Arm des Gesetzes der Stadt hier nicht tätig.
Da musste der Bischof entscheiden, was passierte mit dem Mann.
So ist es.
Ja, wenn man also den Bischof gut kannte, ne, dann konnte man sich hierher verdrücken sozusagen.
Herr Süberkrüpp, wie muss man sich so den Alltag hier vorstellen? Womit haben die Menschen, die hier früher lebten, ihr Geld verdient?
Ja, das war und ist heute noch in Spuren zu sehen. Das war ein Viertel der Handwerker und der Binnenschiffer. Das waren Familien, die ihr Geld mit Binnenschifffahrt verdienten. Die fuhren mit Kähnen nach Lüneburg, holten dort Salz ab, Salinensalz in großen Mengen. Und dieses Salinensalz wurde in Lübeck umgeschlagen und von den Lübecker Fernhändlern im Ostseeraum als Konservierungsmittel für Fisch verkauft. Das war ein Bombengeschäft. Das ernährte diese Dienstleister ganz gut, aber das ganz große Geld haben die Fernhändler damit gemacht.
Also Salz, das Gold des Mittelalters.
Kann man so sagen, das weiße Gold, ja.
Wir reden ja vom Mittelalter und allein schon durch diese ganzen Mittelalter-Serien, die ja im Moment gerade überlaufen, hat man ja irgendwie schon so eine Vorstellung. Aber wie muss man sich die Lebensumstände hier damals vorstellen in diesem Viertel?
Das war bestimmt nicht komfortabel. Das war dunkel, feucht und eng. Lübeck war ziemlich bald eine absolute Großstadt. Und da der Raum begrenzt war durch die Verteidigungsanlagen und das Wasser drumherum, waren hier auf 2 Quadratkilometern 25.000 Menschen. Und dass die nicht alle komfortabel gewohnt haben, lässt sich denken. Und je weniger Geld die hatten, desto schwieriger war die Lage.
Das war ja für damalige Verhältnisse wie Manhattan, New York eigentlich. Das war eine unglaubliche Menge an Menschen.
Eine unglaubliche Menge an Menschen. Also die höchste Zahl über 30.000 im Dreißigjährigen Krieg. Und das war lange Zeit die zweitgrößte Stadt im Reich nach Köln.
Heute so ein ganz typisches Essen ist ja für viele Currywurst mit Pommes oder ein Döner. Was ist für die damalige Zeit so ein typisches Essen hier im Viertel gewesen?
Grütze. Wir werden auch vielleicht noch den Grützmacher Hof sehen. Ja, und dann Salzhering.
Grütze, woraus wurde das hergestellt?
Das ist ein Brei aus Getreide.
Ja, und da wurden natürlich auch so andere Getreide, so Graupen wurden zu Suppen verkocht wahrscheinlich.
Ja, mit Sicherheit, genau so.
Wie groß war denn der Einfluss der Kirche früher hier im Domviertel? Hat das auch den Alltag der Menschen so ein bisschen mitbestimmt?
Naja, also der Einfluss, der war ganz stark. Die Menschen, die hier in der Nähe wohnten, die also zur Gemeinde gehörten, hatten auch eine enge Bindung an die Kirche. Das sieht man, wenn man in die Kirche hineingeht. Da sehen wir Stiftungen von zum Beispiel den Stecknetzfahrern. Die haben beispielsweise ein Schmuckgitter unterhalb der Kanzel gestiftet oder einen sehr schönen Leuchter. Aber nicht nur die Stecknetzfahrer, auch beispielsweise die Böttcher, sprich die Fassmacher, haben hier Spuren hinterlassen.
Jetzt müssen wir noch mal kurz klären, Stecknetzfahrer, was haben die gemacht?
Die Stecknitzfahrer haben das Salz abgeholt aus Lüneburg und das ging auf einer Wasserverbindung, die ab 1398 fertig war. Dazu musste ein Kanal bei Mölln auf der Wasserscheide gegraben werden. Und die Stecknitz ist ein Flüsschen, das bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in die Trave mündete. Also die Stecknitz ist Teil dieser Binnenwasserstraße gewesen.
So, Herr Süberkrupp, wer möchte, der kann ja mit Ihnen auch auf Entdeckungstour hier im Domviertel gehen. Wo kann man hier die Spuren des vergangenen Jahrhunderts, also bis auf den Dom natürlich, der ja sehr präsent ist, am besten entdecken? Wollen wir uns mal so eine Stelle anschauen, wohin Sie auch mit Ihren Gästen auf der Tour gehen?
Ja, das können wir gerne machen. Ich denke, wir gehen jetzt mal in ein, zwei Gänge, Wohngänge, die heute ganz idyllisch sind. Das waren sie früher überhaupt nicht.
Okay. Ich bin immer noch irgendwie bei der Grütze. Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt. Die Grütze, der Döner des Mittelalters, gewissermaßen. Und wir sind jetzt vom Dom runtergegangen Richtung Obertrave. In der Effengrube sind wir jetzt angekommen.
Herr Süberkrupp, was ist das Besondere hier in der Effengrube?
Ich denke, man sieht es auf den ersten Blick, das ist Altstadt-Idylle heute. Die Häuser werden gehegt und gepflegt, sind alle denkmalschutzgerecht saniert und werden von ihren Besitzerinnen und Besitzern geliebt. Man sieht es auch schon von außen.
Ja, in den unterschiedlichen Farben, ein helles Grün, dann ein Gelb, ein Hellblau ist dazwischen, einige der Türen sind bunt gestrichen und dann direkt gegenüber ist ein Backsteingebäude. Aus welchem Jahr stammt das denn?
Das ist auf jeden Fall ein Renaissance-Bau. Das kann man gut sehen an den Terrakotten, die über der Tür zu sehen sind. Wenn man Terrakotta, Friese oder Bilder an Häusern sieht in Lübeck, dann kann man schon mal ganz locker sagen, das ist ein Haus aus der Renaissance, sprich 1500 und.
Und ihr könnt es vielleicht hören, heute zischt hier ein Wind durch die Effengrube. Der kommt da oben vom Dom und rauscht runter an uns vorbei. Zur Obertrave. Und da gehen wir jetzt hin.
Ja, wir gehen jetzt weiter die Effengrube runter. Wo geht's jetzt hin, Herr Süberkrupp?
Wir gehen zum Grützmacherhof. Das passt ja eigentlich.
Ja, über die Grütze haben wir ja schon gesprochen.
Und wir gehen hier über Kopfsteinpflaster.
Ist ja klar, das ist ja obligatorisch.
Ja, vielleicht mal zur Geschichte der Gänge. Das war früher absolutes Arme-Leute-Wohnen. Kleine Häuschen hinter einem Vorderhaus, durch das ein Durchbruch gemacht wurde. Und der Vorderhausbesitzer hat hinter seinem Haus auf dem eigenen Grundstück kleine Häuschen vermietet für Leute mit wenig Geld und vielen Kindern. Heute sind diese Gänge alle überhaupt nicht ärmlich, sondern sie werden gehegt und gepflegt. Das sieht man auch gleich. Und vor allem im Sommer, also sprich in 8 Wochen oder 9 Wochen, wenn zumindest der Frühling seinen Einzug schon gehalten hat, dann grün und blüht es in den Gängen. Das war früher nicht so.
Aber das ist ja das Erstaunliche in Lübeck, dass die damals, heute würde man ja sagen Sozialwohnungen, dass da Lübeck schon ganz weit vorne war um diese Zeit, ne?
Ja, das war notwendig. Diese Menschen wurden gebraucht, damit die reichen Kaufleute gute Geschäfte machen konnten. Brauchten die viel, ja, händisches Arbeiten, Träger im Hafen und so weiter, das gehörte zusammen. Das war nicht nur eine Wohltat, das war wirtschaftlich notwendig.
Und wir gehen jetzt durch einen schmalen Gang in den Grützmacherhof.
Und hier wurde tatsächlich die Grütze dann gemacht? Oder warum heißt der Grützmacherhof?
In der Regel haben die Gänge den Namen nach dem Vorderhausbesitzer, also entweder einen Familiennamen oder das Metier, Bäcker, Branntweinbrenner, Grützmacher.
Und hier im Grützmacherhof ist es schön windstill. Hier sieht man schon die ersten Frühlingsblumen. Die Sonne kommt ein bisschen raus und das ist sehr idyllisch.
Ja, es gibt ja ein paar Hochbeete und auch typisch für die Hinterhöfe überall so kleine Sitzgelegenheiten, die Bewohner sich herausgestellt haben.
Und an den Fenstern gehen wir jetzt mal schnell vorbei. Da starren wir nicht rein.
Nee, das ist nicht schön. Obwohl man ja immer, man ist ja so ein bisschen neugierig auch, ne?
Ja, so mit einem Auge habe ich jetzt auch mal geschielt. Hallo, Hallo. Guten Morgen.
Wir Stadtführer sind schon gehalten, wenn wir mit Gruppen hier durchgehen, sagen wir mal, dezent zu sein. Das heißt, ich halte keine lauten Vorträge in den Gängen, das würde die Bewohner stören. Ich norde auch meine Gruppen vorher ein. Ich bin Nachbar in Anführungsstrichen und ich werde einen Teufel tun, die Bewohnerinnen und Bewohner in den Gängen zu verärgern.
Das ist klar. Nee, das ist ja auch alles sehr eng hier und man geht ja auch sehr aneinander vorbei und das ist ja auch kein Freilichtmuseum, sondern Wohnraum.
Ne? Genau, aber es gebietet ja dann auch die Höflichkeit, sich da anzupassen. Was machen wir jetzt, Herr Süberkrupp?
Ja, jetzt gehen wir durch einen weiteren Gang, der noch schmaler und ich finde noch idyllischer ist. Das ist einer meiner Lieblingsgänge. Da muss man allerdings gut aufpassen. Es gibt auf halber Strecke eine Stufe, vor der warne ich. Und es gibt vor allem am Ausgang einen sehr niedrigen Balken. Es ist der letzte Balken, bevor man schon meint, wieder draußen zu sein an der Obertrave. Und da müssen alle, fast alle, die über 1,70 sind, gut den Kopf beugen. Ich bin 1,93.
Bettina, du bist fein raus.
Ich komme
unter 1,73. Aber das ist ja so ein richtiger Thriller, also der Teaser hier.
Jetzt haben sie uns aber wirklich neugierig gemacht.
Noch idyllischer geht ja eigentlich gar nicht.
Doch, das geht.
Aber es ist nicht nur Idylle, es ist ja Idylle mit Gefahr, mit drohender.
Er hat uns ja vorher gewarnt.
Oh ja, jetzt wird es nämlich noch schmaler. Hier sind ein paar Hunde, die machen ihren Job.
Viele kleine Terrassen und Höfe, wunderbar begrünt alles.
Oh, hier kommt die Treppe. Achtung, die kleine Stufe.
Ich bin fast runtergestolpert. Ja.
Und da vorne sehe ich schon, da ist der Balken.
Genau. Und alles ist hier wirklich bewohnt. Diese schmalen Gänge und Hinterhöfe, auch hier mit Frühlingsblühen bepflanzt. Und jetzt wird es ganz eng. Ich muss noch nicht mal meine Arme ausstrecken. Ich komme hier rechts und links, kommt man fast mit den Schultern gegen.
Ja, ich bück mich jetzt hier runter.
Ich ziehe den Kopf ein.
Und vor allem gegen Ende des Ganges wird es immer niedriger.
Herr Süberkrupp, ich glaube aber 1,70, ich muss da auch den Kopf einziehen. Ich bin ja noch nicht mal 1,70 groß.
Ja, dann ist es doch nur 1,60. Ja, jetzt stehen wir an der Obertrave, sind also wieder draußen.
Herr Süberkrupp, diese kleine Kurzreise, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war spannend, interessant und so, man taucht in ein anderes Jahrhundert ein.
Und wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte mit Herrn Süberkrupp auch mal so eine Tour hier machen durchs Domviertel.
Die Gänge- und Höfetour im Domviertel, die wird jetzt zum Beispiel im April angeboten. Und alle Infos, die findet ihr auf der Seite von lübeck-tourismus.de. Da könnt ihr auch die Tickets kaufen oder ihr schaut im Welcome Center vorbei.
Ja, oder ihr ruft da einfach an, ne? Ja, das war eine ganz spannende Zeitreise. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten heute.
Gerne.
Das war Lübeck Zwischentöne im April.
Oh, schon wieder zu Ende? Das ging ja richtig schnell.
Ja, du musst nicht traurig sein, Bettina. Du weißt ja, es geht ja im Mai schon wieder weiter.
Okay, wir arbeiten auch schon dran an der nächsten Ausgabe und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.
Ja, wir zählen auf euch. Und bis dahin, bleibt neugierig.
Und geht selber mal auf Entdeckungstour.
Es lohnt sich. Tschüss.
Tschüss.